Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn und unserem Heiland Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im Propheten Jesaja im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 7. Wohlan! Ich will von meinem lieben Freunde singen ein Lied. Ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer das zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich habe euch etwas mitgebracht, allerdings doppelt abgesichert mitgebracht. Ja, dadurch, dass wir per Zoom unterwegs sind, kommen wir erst gar nicht in Versuchung, aus dem, was ich zum Anschauen mitgebracht habe, etwas Reales zu machen. Ich habe euch eine Flasche Rotwein mitgebracht. So, das ist jetzt Produktwerbung, ja, dafür kassiere ich unglaublich viel, ja. Eine Flasche Wein, die einzige Flasche Wein in meinem Keller aus Bordeaux. Ich bin ein großer Bewunderer der Rotweine aus Bordeaux, allerdings sprengen sie leider meine finanziellen Möglichkeiten ein wenig. Einmal, da hat es eine Aktion gegeben, -25% habe ich mir diese Flasche geleistet. Jetzt liegt sie seit Jahren im Keller. Ich warte immer noch darauf, auf einen Anlass, dass ich sie aufmache. Ein Bordeaux Saint-Estève 2014. Das sollte ein dunkler, konzentrierter, ein wenig herber Bordeaux sein. Und wenn wir jetzt am Abend zusammen wären in meinem Büro, dann könnte es natürlich sein, wenn ich euch vorschwärme und ihr dann sagt, na, das wäre doch jetzt aber eigentlich eine Gelegenheit, dann könnte es schon sein, dass ich zum Wein dann tatsächlich auch noch ein Glas hole. Und dass wir diesen Wein öffnen würden. Und dann würden wir das natürlich so machen, wie Kenner das machen. Ja, wir würden den nicht einfach runterschütten, sondern wir würden das ein Stück weit zelebrieren. Wir würden einschenken und dann als erstes einmal die Farbe bewundern, die so ein Wein hat. Und das macht man, indem man es ein bisschen neigt. Dann sieht man nämlich die Kernfarbe da unten und dann sieht man das, was man so ein bisschen die Lohe nennt. An der kann man auch das Alter ein bisschen erkennen. Da ist es dann nicht mehr so tiefrot, sondern eher ziegelrot. Wir würden uns daran freuen, wie schön das ist. Wir würden selbstverständlich dann das Glas schwenken, es wird nur ein bisschen was eingefüllt und dann würden wir die Nase hineinhalten. Da habe ich dann einen großen Vorteil. Meine Nase ist etwas größer als eure, da kann ich besser riechen als ihr. Ja. Und dann würden wir einen Schluck nehmen und den auch nicht einfach runterschlucken, sondern den einmal im Mund herumwandern lassen, bis er so seine Geschmackselemente alle entfaltet und dann würden wir schlucken und dann würden wir alle sagen, also ihr müsst das pflichtschuldig, weil ihr dann ja meinen Wein trinkt, ja, aber hoffentlich aus ganzem Herzen, ah und oh. Und am Schluss würden wir unser Glas erheben auf den, der so herrliche Gewächse auf dieser Erde wachsen lässt. Ihr Lieben, ziemlich ähnlich war es. Als dieses Lied zum ersten Mal gesungen wurde, es war Winzerfest in Israel. Man saß zusammen, um nach der getanen Ernte jetzt zu feiern. Alles war erledigt und jetzt wollte man die Frucht der Ernte genießen. Die Stimmung war gelöst und sie war heiter. Und mit großem Hallo ist jeder bejubelt worden, der dann aufgestanden ist und gesagt hat, ich gebe jetzt ein Lied zum Besten. Und dann ist auch ein junger Mann vorgetreten und hat sich die Leier geschnappt und hat dieses Lied begonnen. Ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Und wie wir es schon gehört haben, schildert er in ganz plastischen Worten den Vorgang, der den Weinbauern natürlich zutiefst vertraut war. Die haben gewusst, einen Weinberg anzulegen oder zu pflanzen, ist eine aufwendige Arbeit. Da musst du nämlich zuerst einmal einen geeigneten Platz finden, meistens so auf einem Hügel, am Hang eines Hügels. Und dann musst du auf diesem Hügel eine Terrasse anlegen, du musst ihn terrassieren und diese Terrassen müssen dann von den Steinen gesäubert werden, die im Boden enthalten sind. Und welche Mühsal das war, das kann man auch daran erkennen, an den Mauern, die dann rund um diesen Weinberg oft aufgeschichtet worden sind, allein mit den Steinen, die sich dort in der Erde gefunden haben. Man hat eine Mauer angelegt, denn man musste diesen Weinberg ja schützen, köstliche Trauben, das hat alles Mögliche angezogen, von den Tieren bis hin auch zu Dieben. Man hat eine Mauer angelegt und obendrauf dann Dornenzweige gelegt oder man hat eine Hecke aus solchen Dornenbüschen rundherum gepflanzt. Und dann erst hat man sich an die eigentliche Arbeit gemacht, den Boden gründlich aufgelockert und im Abstand von rund 2,5 Metern dann diese Weinstöcke eingesetzt. Und zusätzlich, das hat man ja gebraucht, hat man eine Kelter angelegt. Zum Teil ist die in den Felsen gehauen worden. Und man hat einen Holzturm, das muss man sich so ähnlich vorstellen wie unser Jägerstand, vielleicht nicht ganz so hoch, angelegt, von dem aus man diesen Weingarten beobachten konnte und verhindern konnte, dass der Ertrag durch Diebe oder auch Tiere geschmälert wurde. Alles Infrastruktur. Und dann musste man dafür Sorge tragen, dass die Weinstöcke wachsen können. Sie müssen gebunden werden, sie müssen geschnitten werden, sie müssen gepflegt und gehegt werden. So einen Weinberg anzulegen, war also eine echte Menge Arbeit. Und diese Arbeit musste sorgfältig getan werden. Und so beschreibt und besingt der Sänger den Weinberg, schildert die Hoffnung des Besitzers, dann endlich einen guten Tropfen zu genießen, nur um dann diese freudvolle Erwartung zu enttäuschen. Doch er brachte saure Trauben, ein Gewächs, das man nicht trinken kann, verdorben. Und indem er die Winzer auffordert, zwischen sich und dem Weinberg zu richten, hat er die Winzer natürlich auf seiner Seite. Denn das können Sie absolut verstehen, diesen Ärger, diese Enttäuschung nach all der Mühe. Aber indem Sie ihm so zustimmen und ihm auch zustimmen, den Weinberg jetzt sich selbst zu überlassen, nichts mehr zu investieren, ihn verkommen zu lassen, da sprechen sie sich selbst das Urteil. Ihr seid der Weinberg des Herrn, an dem sein Herz hing. Ich möchte dieses Bild einmal nach zwei Seiten ein bisschen entfalten, bevor ich am Ende wieder zur Flasche zurückkehre. Dieses Bild vom Weinberg, an dem Gottes Herz hängt. All diese Sorgfalt, von der in dem Lied die Rede ist, die hier auf die Anlage des Weinbergs verwendet wird, all diese Sorgfalt hat Gott jedem Einzelnen von uns zugewandt. Dass wir hier in dieser Zeit leben, in diesem Land leben, das ist kein Zufall. Dass wir sind, wie wir sind. Mit unseren charakteristischen Gesichtszügen, mit unserem Körper, der wunderbar gemacht ist, auch dann noch, wenn er ins Alter kommt und das Alter ihn zu zeichnen beginnt. Ein jeder von uns hat unwahrscheinlich vieles erfahren, was uns die Liebe Gottes, diese Zuwendung erfahren lässt. Die Zuwendung unserer Eltern. Wie viel haben sie uns nicht gegeben? Scheint nicht auch hier etwas von der Güte Gottes durch? Ich kann das Leben von euch, die ihr jetzt hier seid, die wir einander sehen, nicht durchbuchstabieren. Ich kann es sozusagen nicht mit dem Finger diesen Weg eures Lebens nachfahren und immer wieder sagen, ja, da und da. Ja, stimmt, und hier auch. Aber wenn ihr das tut in Gedanken und wenn ich das tue, dann sehe ich bis heute, wie sehr Gottes Güte mich getragen hat. Wie gut die Wege waren, die er mich geführt hat und wie gut auch die Wege waren, die er mir verweigert hat. Und wie gut jene Wege, von denen er mich zurückgebracht hat. Und ich denke doch, dass jeder von euch das für sich auch auf eine ähnliche Art und Weise sehen und bejahen kann, beim Blick in das eigene Leben, wie liebevoll Gott sich uns zugewandt hat. Mit wie viel Liebe zum Detail, zum Kleinen er in unserem Leben am Werk ist. Und dann stellt unser Predigtwort, dieses Lied des Propheten, die nüchterne Frage. Was ist die Frucht all dieser liebevollen Investition? Ist es ein Leben, das diese Liebe und diese Hingabe widerspiegelt? Spiegelt sich diese Zuwendung Gottes in der Einstellung, die ich zu mir selber habe? Kann ich mich freuen an mir, an meiner individuellen Schönheit, an meinem So-Sein, an meinen Gaben und Begabungen, an dem, was mir anvertraut ist? Oder ärgere ich mich, weil ich nicht bin, wie andere sind, unzufrieden mit meinem So-Sein und werde darüber verbittert und ungenießbar? Das ist das Ärgerliche und das Traurige zugleich an dieser ganzen Geschichte. Wir können all das Gute, das wir erfahren haben, nämlich auch verderben. Sodass nichts Rechtes dabei herauskommt. Wenn wir voll Neid auf andere schauen, wenn wir uns nicht auch über sie freuen können, wenn wir all das uns Gegebene für uns und nur für uns behalten wollen, dann verderben wir die gute Gabe Gottes. Und die zweite Seite, wir sind nicht nur Weinberg, sondern, wie wir es ja oft genug in der Bibel lesen, wir sind auch Arbeiter im Weinberg. Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes in seinem Weinberg. Und das ist ja nichts anderes als Kirche und Gemeinde. Und hier sind wir eben als Mitarbeiter auch gefragt. Wir alle haben ja Teil an dieser doppelten Existenzform, zugleich Weinberg und Mitarbeiter in diesem Weinberg zu sein, zugleich Kirche und Gottes Mitarbeiter in der Kirche zu sein. Und jeder von uns. Und das hängt jetzt nicht an der Mitarbeit unbedingt in der konkreten Pfarrgemeinde. Jeder von uns hat seinen ureigensten Teil dazu beizutragen. Jeder. Wirklich. Vom kleinsten Kind bis zur ältesten Oma, vom Konfirmanden bis zum Kurator. Wir müssen diese Gaben sehen lernen. Und wir müssen uns fragen, spiegelt sich Gottes liebende Fürsorge auch in unserem Wirken in der Gemeinde und für die Gemeinde? Wissen wir um das Ziel der Gemeinde? Um im Bild zu bleiben, dass aus dieser Gemeinde ein Wein heranwachsen soll, der, wenn andere Menschen ihn kosten, der etwas schmecken lässt von der Freude, von der Güte, von der tiefen und herrlichen Schönheit und Fülle Gottes. Wissen wir auch darum, dass wir in einem anvertrauten Weinberg arbeiten. Dass was hier wächst, nicht uns gehört. Dass wir hier nicht nach eigenem Belieben schalten und walten können. Wir können uns eine Reihe von Fragen stellen. Wir können uns fragen, wie gehen wir mit den einzelnen Weinstöcken um? Kümmern wir uns nur um einen Teil davon? Haben wir so unsere Lieblingsecke, um die wir uns kümmern, die wir hegen und pflegen, und überlassen wir einen anderen Teil sich selbst? Sind wir bereit, auch die mühevollen und wenig eindrücklichen Arbeiten und Tätigkeiten in der Gemeinde wahrzunehmen und gewissenhaft und liebevoll zu tun? Denn das wissen wir ja vom Weinberg. Steine wegzutragen und Unkraut zu jäten ist nicht unglaublich toll von der Arbeit her. Das macht Kreuzweh und geht auf die Bandscheiben. Aber es sind diese kleinen Dinge, wenn sie nicht getan werden, die das Ganze verderben können. Wenn voneinander schlecht gedacht und geredet wird, wenn die Missverständnisse nicht ausgeräumt werden, wenn nicht offen miteinander umgegangen wird, es liegt eben auch an uns. Es liegt viel an uns, ob das, was hier wachsen und reifen will, an Wunderbarem auch tatsächlich wachsen und reifen kann. Und so komme ich am Schluss zu meiner Flasche zurück. Auch wenn sie ja nur am Rand ist, ja. In einem Glas guten Weines ist eine Symphonie von Geschmacksnoten enthalten und man kann sie auch erkennen. Natürlich erfordert das Übung, so wie alles bei uns, was Kenntnis mit Kenntnis verbunden ist, erfordert Übung. Ja? Aber man kann es tatsächlich erkennen. Jedes Glas erzählt von der Eigenart der Trauben, die dafür verwendet worden sind. Erzählt auch vom Klima, von der Reife der Trauben, vom Boden, vom Terroir, wie man sagt, von der Lagerung des Weins. Jeder Wein hat seine spezielle Eigenart und seine eigene Geschichte. Und ich denke, im Bild gesprochen ist das eben bei uns auch so. Der aus dem Trauben gewonnene Wein erzählt letzten Endes von unserem Leben. All das findet Eingang in diesen Wein. Er offenbart das Schwere und das Schöne, das durchgestanden wurde. Er lässt schmecken, ob all das, was in unser Leben gelegt wurde, gereift ist oder nicht. Er erzählt bei manchen von der Tiefe, von der Dunkelheit, durch die man gegangen ist, bei manchen von der Freude und von der Frische des Lebens. Und jeder von uns hat seine ganz eigene, unverwechselbare Charakteristik und jeder von uns ist, wenn er zur Reife gekommen ist, ein Glas unglaublich schönen und guten Weins. Und auch in einer Gemeinde kann man das spüren, ob durch einen Teil verdorbene Trauben das ganze Getränk verdorben ist oder nicht. Kann man es schmecken, ob aus Höhen und Tiefen eine Harmonie entsteht, die von den liebenden Händen erzählt, die das Ganze bereitet haben. Das Ziel aber all dessen wäre es, dass Menschen von diesem Wein kosten und in den Jubelruf ausbrechen: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut. Amen.